Angostura, Orinoco, 17. Juli 1853. Geehrter Herr, von aller Zivilisation weit entfernt kann ich Ihnen wenig erzählen, was von Interesse für Sie sein wird. Sehen Sie daher in diesen Zeilen nur den Beweis, dass ich Sie in treuem Andenken trage und dass ich auch da fortfahre, Sie herzlich zu verehren, wo vielleicht ich der Einzige bin, der Ihren Namen kennt. Ich weiß nicht, weshalb ich gerade heute vorzugsweise Ihrer gedachte, aber der Gedanke machte mir Freude, Ihnen meine aufrichtigen Wünsche hinübersenden zu können für Ihr Wohlergehen, für Ihre vollständige Genesung. Leider ist es sehr lange her, dass ich nichts über diesen Punkt gehört habe, denn ich bin außer aller Korrespondenz mit meinen Freunden, und ich würde sie fast vergessen, wenn nicht unwillkürlich in der Stille der Nacht, wo nur das Rauschen des Stromes zu mir herüberdringt, oft die Gestalten der europäischen Heimat vor meine Augen treten und in dieser großen Orinoco-Wildnis liebe Klänge und bekannte Namen mich anflüstern aus Schilder meinem Vaterlande. Ich glaube, die Sterne verursachen diese nächtlichen Reminiszenzen, denn während dort das prächtige Sternbild des südlichen Kreuzes am Horizont sich emporhebt, schreitet tief im Norden der große Bär durch den schwarzen Himmel, jenes heimatliche Gestirn, unter welchem so viele vortreffliche Landsleute geboren sind, welche in vollem Ernste glauben, dass dem Weltgeiste etwas daran gelegen sei, wenn sie ihre armen Schädel zerbrechen im Dienste des Staates, der Kirche oder der Notdürftelei. Der Weltgeist hat einen langen Atem. Das merkt man erst hier in diesen jungfräulichen Wäldern, in diesen unabsehbaren Steppen. Ja, der Weltgeist nimmt sich die Zeit zu seiner Arbeit, und wenn einst die großen Flächen dieses amerikanischen Kontinentes in den Flor der Zivilisation geraten, da werden die großen Bären der alten Welt wahrscheinlich längst untergegangen sein. Man hat keine Idee davon, wie groß und wie schön die Welt eigentlich ist, wenn man nicht Meere und Länder durchstrichen hat. Und im Anschauen großer Naturgegenstände verliert man den Glauben an die Wichtigkeit einzelner Menschen und ganzer Völker. Nichtsdestoweniger bleiben wir Europäer die Aristokraten des Erdkreises, und noch jahrhundertelang werden die plebejischen Völker neuer Kontinente in den Staub niederknien, um unsere weißen Hände zu küssen. Mögen alle Wälder des Orinoco rauschen, sie spielen noch keine Beethovensche Symphonie. Mögen alle Geier der Kordilleren krächzen, unsere europäischen Nachtigallen werden doch noch besser singen. Ja, trösten Sie sich, alle Völker vom La Plata bis zum Missouri sind noch nicht imstande gewesen, einen Heinrich Heine hervorzubringen. Mein Respekt vor dem alten Europa ist daher nur gestiegen, seit ich Ende vorigen Jahres nach den Virginischen Inseln fuhr und dann Puerto Rico und Santo Domingo besuchte, um hierauf nach der festen Küste zu gehen und die Bergtäler von Caracas zu durchschreiten und die Llanos von Venezuela. Ich erinnere mich, dass sie mir klagten, sie hätten seit 3 Jahren keinen grünen Baum gesehen. Wie oft musste ich hieran denken, und wie tat es mir leid, dass sie nicht unter jene Saman de Guerre treten konnten, unter jene alte Akazie, die schon zur Zeit der Conquista berühmt war, unter der ein ganzes Dorf steht, das Dorf Guerre, mit Palmen und Orangen, deren Äste mit tausenden blühender Orchideen prangen, während in den hohen Wipfeln sich alle Vögel der Tropenwelt schaukeln, von den größten Papageien bis zu den kleinsten Kolibris. Wie ein grüner Dom ragt dieser alte Baum an den See von Valencia, in den Tälern von Aragua. Selbst mein Neger versank in andächtiges Beschauen, und der Zügel seines Maultieres schleifte auf der Erde. Neger und Maulesel sind die Tiere, die mir am meisten verhasst sind. Wie verehre ich dagegen das weiße Fleisch und die wiehernden Pferde? Faul, heuchlerisch, hinterlistig, undankbar für die beste Behandlung, für das beste Futter und unzuverlässig trotz bedeutender physischer Kräfte. So sind Maulesel und Neger und die kulörten Nachkommen der Schwarzen bis ins dritte Glied. Wie sehr macht dagegen die kaukasische Rasse alle ihre Fehler durch vortreffliche Eigenschaften wieder gut? Und wie schön repräsentiert das Pferd durch Mut und großmütige Hingebung die weiße Rasse unter den Tieren? Wäre ich ein großer Tyrann, was ich leider nicht bin, so würde ich die Neger samt ihrer ganzen kulörten Sippschaft zur Sklaverei zurückführen und auf jene fernere Vermischung mit Weißen die Todesstrafe setzen. Ich schäme mich, indem ich dieses niederschreibe, denn ich bin noch vor kurzem in eine leicht kulörte Dame sterblich verliebt gewesen. Aber sehen Sie, so zeichnet sich die weiße Rasse aus, selbst durch ihre Schwächen. Durch die Karibische See und durch British Guiana setzte ich meine Reise nach den Gegenden des Orinoco fort, und da mich sowohl das gelbe Fieber als die Krokodile dieses Stromes bisher verschonten, so erscheint mir eine solche Tour gar nicht so außerordentlich, als man nach den Schilderungen frommer aus ihrer Studierstube plötzlich losgelassener Naturforscher denken sollte. Vor 50 Jahren war die Sache allerdings anders und der Name eines Humboldt lebt daher noch heute im Munde der Völker am Atabapo und Kasikiar wie der Name eines früh vorübergeschwebten Gottes. Aber heutzutage dringen unsere Kaufleute ohne viel Geräusch bis in das Herz der Kontinente und vielleicht habe ich gestern noch Tigerfelle von demselben Indianern gekauft, dessen Väter einst Herrn von Humboldt und Herrn Bonpland durch die Katarakte von Atures und Maipures ruderten. Merkwürdig ist es, dass Humboldt seit 40 Jahren die Welt vergebens aufforderte, bis zu den noch unentdeckten Quellen des Orinoco vorzudringen. Indios Bravos, so heißt es, sollen den Weg dahin, der bis zur Sierra Parima führen würde, durch vergiftete Pfeile versperren. Dort liegt das berühmte Dorado, die alte Wundergegend, nach welcher seit Sir Walter Raleighs Tagen so viele kühne Abenteurer aufbrechen. Toren, sie suchten sich durch Feuer und Schwert den Weg zu bahnen und erlagen daher den Seuchen, den Entbehrungen und den Pfeilen unsichtbarer Schützen, welche wie die Guaranos des Orinoco-Delta vielleicht oben in dem Dickicht der Palmen und der Zedern saßen. Nach meinen Erfahrungen würde die Expedition am besten mit einer Ladung Nürnberger Spielwaren gelingen, mit jenen Produkten deutscher Gemütlichkeit, welche schon auf so viele Nationen ihren welterobernden Einfluss ausübten. Meine Indianer, nicht Bravos, welche ich deswegen zu Rate zog, sind ebenfalls dieser Ansicht. Wie wäre es daher, wenn wir eine Kurial, einen gehüllten Baumstamm, ausrüsteten? Drei deutsche Musikanten bliesen auf Kinderflöten und Schalmeien, drei deutsche Sänger sängen das schönste Reiselied des Wandsbecker Boten, sechs deutsche Gelehrte benutzten wir als Ruderknechte und ich selbst stellte mich ans Steuer und machte mich über die ganze Gesellschaft lustig. Wenn wir so den Orinoco hinaufführen und dann unsere Nürnberger Eier zeigten, unsere Ketten von Tombak, unsere Brillen von preußischem Silber und einige hildburghausischen Bilderfibeln. Ich glaube wahrhaftig, die Indios Bravos gäben sich nicht die Mühe, uns totzuschießen. Sie fielen wie die Iguanas vor Lachen von den Bäumen und wir entdeckten das famose Dorado, der schwarzen Parima. Während ich schreibe, ist das Kreuz in den tiefen Süden hinabgesunken. aber desto leuchtender prangt der grandiose Schwanz des großen nordischen Bären oder, wenn Sie lieber wollen, die Deichsel jenes strahlenden Wagens, auf welchem die Geister der Seligen durch die Himmel kutschierten. Sollten Sie daher bei Lebzeiten keine Reise mehr in diese Gegenden machen können, so werden Sie einst aus jenem Wagen auf den Orinoco und seine Wälder herabschauen. Schauen Sie dann auch freundlich herab auf Menschen, die gern Ihrer gedenken. In aufrichtiger Verehrung, Ihr Georg Werth.